Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 4 Auf das aller Mund verstopft werde. Teil 4 Ein wahrhaft evangelischer. Die warme Junisonne hatte die ersten Kinder zur Badestelle am Stongfluss hinuntergelockt. Vorsichtig steckten sie ihre weißen Füße in das kalte Wasser hinein, bespritzten sich mit einigen Tropfen und flohen schreiend wieder hinauf zwischen die Riedgrasbüschel. Auf der Sumpfwiese weideten die beiden zottigen Kühe des Schmiedes, noch ausgemergelt nach der langen Hungerkur des Winters. Weiter unten lag die Schmiede zwischen einigen grauen Höfen und zwei blühenden Ebereschen. Der hohe Schornstein ragte schwarz und geborsten aus dem wogenden Blumenmeer hervor. Dahinter schimmerte die Steinbrücke und ein Stückchen der großen Straße nach Norrköping. Die Kinder waren plötzlich still geworden und blickten zur Brücke hinunter. In scharfem Trabe kamen zwei Reiter von der Ebene her. Der Hufschlag klapperte auf den Steinen, und kleine weiße Staubwolken verwehten im Sonnenglast. Auf der anderen Seite der Brücke hielten die Reiter einen Augenblick an. Sie trugen beide Bauernkleider. Aber die unbeschwerte Haltung, die sich nicht unter der schweren Arbeit langer Jahre gekrümmt hatte, ebenso wie die schlanken, schmalen Finger der Hände, verrieten, dass sie keine gewöhnlichen Bauern waren. Der Mann, der als erster ritt, war von längerem Wuchs. Er hatte ein offenes und lachendes Gesicht. Augenscheinlich hatte der scharfe Ritt ihm Vergnügen bereitet. Er hätte gut ein verkleideter Adliger sein können. Der andere saß vornübergebeugt im Sattel und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. Dann sagte er, »Du musst dich beeilen, Martin. Du weißt, dass der Meister ungeduldig wird. Jetzt reite ich zu ihm mit dem Gelde hinauf.« Und dann kommst du, sobald du mit der Alten zu Ende geschwatzt hast. Vergiss nicht, heute Abend um 7 Uhr beim Schinder in Tannefors. Der Geist des Herrn sei mit dir.
Mit dir sei auch Jesu Blut,
antwortete Martin, der Schreiber, laut und vernehmlich, so dass es bis zu den halbwüchsigen Knaben hin zu hören war, die in der Sonnenglut an dem nächsten Scheunengiebel herumstanden. Sie schauten auch auf. Verdutzt. Über den wunderlichen Gruß. Der Schreiber gab seinem Pferd wieder die Sporen und schlug den Weg nach St. Lars hinauf ein, ohne sich um die aufgerissenen Augen der Knaben zu kümmern, die ihm im Nacken hingen. Er war strahlender Laune. Er und Kurt Lange waren gerade in Söderköping gewesen und hatten für Gerd Hubmeiers Rechnung Häute und Eisenerz verkauft. Dort hatten sie ganz unvermutet neue evangelische Brüder getroffen. Sie hatten einige wunderbare Abende mit Gebet und Gesang verlebt und noch einige Freunde die Pluterhosen ablegen sehen, die bunten Wämser und all den übrigen Teufelsstaat, um ihn nie mehr anzurühren. Jetzt wollte er bloß einen Augenblick bei Mutter Trude einkehren, Meister Gottschalks Witwe, die noch in dem alten Haus hinter dem Schloss wohnte. Er hatte dort zu Anfang des Jahres guten Tag gesagt, als er auf dem Weg ins Lager von Vadsena war. Sie hatte ihn unsagbar freundlich aufgenommen, obgleich sie das Haus voller Offiziere hatte. Sie war die gleiche, fromme und gottesfürchtige Frau wie früher gewesen. Der einzige Unterschied war, dass sie nunmehr offenbar ihre Sympathien auf der evangelischen Seite hatte. Dieser Umstand hatte Martin den Gedanken eingegeben, sie jetzt aufzusuchen, bevor er zu Gerd Hubmeier kam. Danach würde es den ganzen Tag Schreibarbeit geben, das wusste er. Und er wollte so gerne versuchen, Mutter Trude mit zu der Zusammenkunft heute Abend zu bekommen. Es ging auf Mittag zu, und die Sonne brannte zwischen den Hauswänden. Die Stadt begann, ihren charakteristischen Sommergeruch von Staub, Aborten und gärenden Müllhaufen zu bekommen, und die Fliegen surrten schon in blauen Schwärmen um den Abfall auf den Straßen. Meister Gottschalks Haus reckte wie früher seine grauen Giebel hoch über die Gasse. Im Torgewölbe wurde man wie früher von einem schwachen Duft von Geißblatt empfangen, das in schweren Büscheln an allen Hofwänden hinaufrankte. Drinnen stand die niedrige Blockhauswand der Scholarenherberge auf der einen Seite, grau wie früher und mit grün-schwarzer Fäulnis an der Bretterverschalung. Geradeaus lehnten sich die alten Schuppen mit steilen Torfdächern gegeneinander, und zur Rechten stand das Steinhaus. Ein wohlhabendes Bürgerhaus mit richtigen Fenstern und steiler Außentreppe, die unter den herüberhängenden Ranken des Geißblattes hinaufführte. Er band das Pferd an den Eisenring an der Schuppenwand und ging den wohlbekannten Weg die Steintreppe hinauf. Die Tür stand offen, und er trat ein. Durch den Türspalt zur Linken schaute er in die Küche hinein, wo er so viele Male als Junge gesessen hatte. Die Decke war ebenso hoch und ebenso rußig, von den gleichen wurmstichigen Balken getragen wie früher. Der schwere Schrank hinten an der Wand stand offen und die Tonschalen leuchteten in roten Reihen. Über dem Tisch am Fenster schien die Sonne strahlend und warm. Da lag altes Leinen in Haufen und leuchtete schneeweiß im Sonnenlicht. Mutter Trude hatte offenbar gerade dort gesessen und geflickt nach der großen Frühlingswäsche. Die Tür zu dem inneren Raum wurde geöffnet und eine kleine, alte Frau mit dünnem, grauen Haar stand erstaunt auf der Schwelle.
»Martin! Was in aller Welt!«
Er nahm sie in die Arme und küsste sie auf die Wange. Als Antwort auf ihre erstaunten Fragen begann er von seiner neuen Arbeit und seinen Zukunftsplänen zu erzählen. Die Alte lachte dabei ein glückliches Lachen. Sie hatten sich an den Tisch gesetzt.
»Und ich hatte gedacht, dass du heruntergekommen oder dass du ins Unglück geraten und auf der Flucht wärest. Warum hast du dich als Bauer verkleidet?«
Martins Gesicht wurde ein klein wenig steif. Er warf Mutter Trude einen raschen Blick zu und antwortete:
»Ich bin Christ geworden.«
Die Alte schlug die Hände zusammen.
»Christ? Das bist du doch wohl seit deiner Kindheit gewesen.«
»Nein doch, Mütterchen. Vielleicht ein Scheinchrist. Aber ein rechter Christ wurde ich nicht vor dem Februar dieses Jahres.«
Die Alte saß mit der Näharbeit auf den Knien und starrte ihn an.
»Wurdest du nicht als Kind getauft?«
»Ach was, getauft? Das sind wohl alle. Ich meine den rechten Glauben und die Gabe des Heiligen Geistes und ein rechtes Christenleben. Das bekam ich nicht vor dem letzten Winter in Skenninge, an dem Abend nach dem großen Treffen bei Skokkeby.«
Mutter Trudes Lippen schürzten sich. Sie blickte auf das zerrissene Handtuch nieder und begann wieder zu nähen.
»Du musst wirklich entschuldigen, mein lieber Martin, aber jetzt begreife ich nicht ein Wort von dem, was du sagst.«
Martin begann von seiner Begegnung mit Kurt Lange zu erzählen und von allem, was bis hin zu dem Abend bei dem Bader geschehen war. Er hatte das viele Male früher erzählt. Die Worte und Bilder kamen mit berechneter Kraft. Man merkte auch, dass die Erzählung Eindruck auf die Alte machte.
»Gott segne dich, mein Junge«, sagte sie. »Das verstehe ich wohl, dass du ein Christgläubiger sein willst. Aber was hat das nun mit den Kleidern zu tun?«
Man konnte merken, dass Martin die Frage schon früher gehört hatte. Er schilderte drastisch das Weltleben mit all seiner Eitelkeit und all seinem Vermögen, die Seelen einzuschnüren. Er erzählte von dem Frieden, den er empfunden hatte, als er Mut bekam, mit dem ganzen Elend reinen Tisch zu machen. Er sagte zwar nichts, was die alte Frau verletzen konnte, aber er setzte seine Worte so, dass sie eine stille Kritik von diesem und jenem in ihrem eigenen Leben wurden. Sie musste das gefühlt haben, denn sie erwiderte:
»Und ich glaubte, dass ich jetzt wahrhaft evangelisch wäre.«
Und fügte mit einem fragenden Blick hinzu:
»Du meinst doch wohl nicht, dass Martin Luther und Meister Olaus Mängel haben?«
Martin hatte auch diese Frage schon früher gehört und fühlte wieder den misstrauischen Funken im Auge, der ihr immer nachfolgte.
»Martin Luther hat Gottes Geist und Meister Olaus auch«, beeilte er sich zu sagen. »Aber die haben nur den Anfang gemacht. Sie haben uns Gottes Wort gegeben und sie haben mit der Tyrannei des Papstes Schluss gemacht. Jetzt müssen wir bloß auf dem Wege weitergehen.«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine, dass wir mit Gottes Wort ernst machen und von der wahren Erlösung und von dem Licht des Geistes zu predigen anfangen müssen. Luther hat gelehrt, dass wir nicht durch Pilgerfahrten, Wachslichter und Messgewänder erlöst werden, sondern durch den Glauben an Jesus. Und das ist recht. Aber er hat nicht richtig herausgebracht, wie der Glaube sein muss. Auch hat er nicht gesagt, wie wir ihn bekommen.«
Die alte Frau blickte wieder fragend auf. Martin kam ihrer Frage zuvor.
»Ich meine, die Leute müssen hören, dass wir durch die enge Pforte gehen müssen, durch die dunkle Nacht der Seele und den Bußkampf. Und dann müssen wir der Welt entsagen. Sonst glauben wir nicht recht. Das eben beginnen die Evangelischen jetzt in der ganzen Welt einzusehen. Jetzt soll die Reformation vollendet werden. Es ist hohe Zeit. Weltliches Wesen und Heidentum sitzen ja sogar noch in den Kirchen drin. Überall haben wir gemalte Götzenbilder und papistische Ornate und Altäre, ganz wie in einem Götzenhaus.«
Jetzt ließ die alte Frau das Handtuch aufs Knie sinken und blickte den Schreiber scharf an.
»Du meinst doch wohl nicht, Martin, dass du den Altar aus der Domkirche forthaben willst und Christus am Kreuz?«
»Ihr sollt euch kein Bildnis machen. So steht es geschrieben, Mütterchen. Bevor unsere Kirchen nicht von allem Formwesen gereinigt werden, können wir keinen Gottesdienst jemals im Geist und in der Wahrheit feiern.«
Er merkte, dass Mutter Trude traurig aussah und ging zu einem anderen Gesprächsstoff über.
»Kennst du Bernd, den Schinder, in Tannefors?«
»Freilich tue ich das. Aber Gott verzeihe mir, ich habe ihn nie richtig leiden können. Er redet immer so viel von sich selber.«
Der Schreiber schluckte.
»Kann wohl sein, dass er seine Fehler hat.«
Er beugte sich vor und nahm die Hand der alten Frau.
»Mutter?«
»Ja, was denn?«
»Willst du mir eine große Freude machen, dann komm heute Abend mit zu Bernd. Nicht um seinetwillen, sondern meinetwegen. Dort wird es Schriftlesung und Gesang geben, und es kommen viele wahrhaft Evangelische dorthin. Ich kann dir jetzt nicht alles erklären, aber wenn du selbst kommst, dann wirst du hören.«
»Es ist so weit«,
sagte die Alte ausweichend.
»Und ich gehe ungern abends in diesen Winkel dort.«
Martins Gesicht leuchtete auf.
»Ausgezeichnet. Dann besorgst du dir Gesellschaft. Elin soll mitkommen und einige andere gottesfürchtige Menschen, die nach deiner Meinung Gottes Wort aufnehmen würden. Sag ja, Mutter. Um meinetwillen?«
Die Alte hatte ihre Hand zurückgezogen. Jetzt beugte sie sich vor, um durch die kleine offene Scheibe im Bleifenster auf den Hof hinuntersehen zu können. Sie spähte zum Hoftor hin. Von dort unten her waren Schritte zu hören. Die Alte blinzelte, um besser zu sehen. Dann nickte sie.
»Jetzt bekommst du bessere Antwort, als ich geben kann. Das ist Peter Knutzern.«
»Wer?«
»Peter Knutzern, so wie. Er gehört auch zu meinen Jungen und schaut immer herein, wenn er in die Stadt kommt. Jetzt ist er 3 Tage lang hier gewesen, um die Steuereinnahmen nachzuweisen und wegen einiger Kirchenländereien zu verhandeln.«
Mehr vermochte sie nicht zu sagen, bis der Pfarrer über die Schwelle trat. Der Schreiber erkannte ihn sofort wieder. 2-mal zuvor hatte er diese untersetzte Gestalt gesehen. An einem Sommertag im Stockholmer Schloss und in einer Sturmnacht im Fröjerumer Pfarrhof. Er war ganz der Alte mit seinem kugelrunden Kopf, dem tiefen schwarzen Haaransatz, dem hochroten Gesicht und den dunklen, beweglichen Augen. Der Pfarrer trat hinzu und begrüßte die Alte. Dann wandte er sich an den Schreiber mit einem fragenden Blick.
»Guten Tag, Herr Peter«, sagte Martin fröhlich. »Wir haben uns schon früher gesehen.«
Der Pfarrer runzelte die Stirn.
»Das stimmt«, sagte er, »aber wahrhaftig, ich entsinne mich nicht, wo. Du bist nicht aus Vieh und nicht aus Prohult.«
»Aber wohl aus Frierum und dem Stockholmer Schloss, wenn es darauf ankommt. Martinus Rangvaldi, condam scriba regius, nunc autem mercator holmiensis. Martin Rangvaldsson, einst königlicher Schreiber, jetzt aber Kaufmann in Stockholm. Euch zu Diensten, würdiger Herr.«
Er verbeugte sich tief. Der Pfarrherr wurde eine Kleinigkeit röter im Gesicht.
»Ihr müsst wirklich entschuldigen, Martin Rangvaldsson. Es war eure eigene Schuld, dass ich euch für einen Bauern hielt. Warum verkleidet ihr euch in solcher Weise?«
»Darum, weil ich Christ geworden bin, seitdem wir uns das letzte Mal trafen.«
Es lag etwas von Herausforderung in der Stimme. Der Pfarrer starrte ihn an. Der Schreiber ließ ihn nicht zum Reden kommen.
»Darf ich mit einer Gegenfrage kommen, würdiger Herr? Einer Frage, die auch Kleider betrifft? Wo in der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass Priester sich in Kutte und Kragen, Chorhemd und Messgewand kleiden sollen? Und wo in der Heiligen Schrift ist die Rede von Orgeln und gemalten Fenstern und eurem ganzen abgöttischen Tempelschmuck? Das Einzige von alledem, was ich in der Bibel gefunden habe, sind die Bilder. Und von denen steht da, dass sie verboten sind. So etwas sollte ein Pfarrer ernstlich bedenken, statt sich darüber zu verwundern, dass ein Christenmensch aus der Welt geht und den Sündentand ablegt, um in Reinheit zu leben und seine Seele zu retten.«
Da ging ein helles Lächeln über das Gesicht des Pfarrherrn.
Ach so, junger Freund. Ich höre, ihr seid einer von jenen neuen Mönchen. Freut mich, einen so heiligen Mann zu sehen. Und dies ist also die neue Ordenstracht?«
Er kniff in den grauen Rock.
»Es ist leicht, damit zu scherzen«, sagte der Schreiber düster. »Insbesondere, wenn man nichts zur Sache erwidern kann.«
Der Pfarrherr lachte zurück.
»Freilich gibt's hier einiges auch zur Sache zu sagen, obgleich ich lieber lache als zanke. Seht ihr nicht, wie verdreht es bei euch Schwarmgeistern zugeht? Hier werfen wir die Lehre von der Werkgerechtigkeit die große Treppe hinunter, und ihr ruft Bravo, wie alle anderen, wenn Mönchskutten und Pilgerfahrten, Fasten und Klostergelübde im Rinnstein enden. Aber dann lauft ihr sofort dorthin, hebt die falsche Heiligkeit wieder auf und tragt sie durch die Hintertür wieder hinein. Und dann heißt es, willst du ein Christ sein, musst du einen grauen Rock, glattgestrichenes Haar und grobe Wollstrümpfe haben. Aber hast du Kruzifix, Altar und Messgewand, bist du kein Christ. Wann werden wir lernen, dass die Heiligkeit weder im Wollstoff noch im Seidenzeug sitzt, sondern durch den Glauben an den Herrn Christus kommt?
Und dann eure eigenen Zeremonien? Sind nicht eure Kirchen so voll von Bildern, Kreuzen und Schmuck, dass gewöhnliche Leute kaum Platz darin finden?
Ruhe, Ruhe, mein Herr. Freilich haben wir Zeremonien, aber wir glauben nicht, dass sie seligmachend sind. Freilich haben wir noch unsere alten Bräuche, wenn sie nicht gegen Gottes Wort streiten. Irgendwelche Gebräuche muss man ja haben. So etwas hat Gott uns freigelassen. Aber wir sagen niemals, dass je Werke irgendwelcher Art eine Vorbedingung für die Seligkeit sind. Das sagen der Papst und ihr Schwarmgeister. Zutiefst innen seid ihr vom selben Schrot und Korn. Der Papst sagt, rasiere dein Haar ab, faste am Mittwoch und Freitag und bete den ganzen Psalter jede Woche, dann wirst du heilig und fromm. Und ihr sagt, kämm dein Haar glatt, ziehe graue Kleider an und bete mit eigenen Worten, dann wirst du heilig und Gott wohlgefällig. Aber wir sagen, wie das Evangelium, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du erlöst. Das ist der Unterschied zwischen Gnadenglaube und Werkgerechtigkeitslehre.
Ja, freilich.
und dann seid ihr so gerechtfertigt durch den Glauben, dass ihr Gottes Geboten gerade entgegenhandeln könnt. Wer hat euch die Erlaubnis gegeben, euch Bilder von Gott zu machen?
Das hat Gott selber getan, als er seinen Sohn Mensch werden ließ. Den unsichtbaren Gott soll niemand abzubilden versuchen. Aber der Sohn wurde Mensch, damit unsere Augen Gott und seine Erlösung sehen können. Übrigens ist Christus des Gesetzes Ende, sowohl hinsichtlich der Bilder wie des Sabbats und alles anderen. Wie haltet ihr es übrigens selber, heiliger Herr? Haltet ihr alle Gebote der Ältesten? Lebt ihr nach dem Gesetz? Haltet ihr Sabbat am Sonnabend?
Nein, antwortete der Schreiber erstaunt.
Konnte ich mir denken. Etwas von der christlichen Freiheit habt ihr jedenfalls noch. Aber das sieht allen Gesetzeschristen und Werkchristen so ähnlich. Man greift hier und da ein Gebot heraus, verfällt dann auf ein paar extra Vertretheiten und dann macht man sich groß damit und will für gerecht gelten. Aber wer gerecht werden will, Kraft des Gesetzes, der hat sich von Christus gelöst. Das sagt Paulus klar.
Der Schreiber hörte kaum länger zu. Von jener toten Glaubenslehre haben wir genug gehabt, sagte er. Nur Glaube und wieder Glaube. Als ob das zu einem wirklichen Christentum führen würde? Zeigt mir euren Glauben, ohne Kasteiung, ohne Bußkampf, ohne Schmach. Dann werde ich euch Priestern den evangelischen Glauben zeigen. Mit Opfer, mit Kampf, mit Absage an alle Sündenwesen, bis hin zu dem allerletzten Schmuckklümpchen.
Jetzt stemmte der Pfarrer die Fäuste an die Seite und blickte lange auf den Schreiber. Von unten nach oben und wieder hinunter und hinauf.
Weißt du, auf den I-Punkt dasselbe sagte dein Bruder, der Papist in Frierum, vor einem Jahr. Zeige mir deinen Glauben, sagte er, ohne Fasten, ohne Zölibat, ohne Gehorsam, dann sollst du den meinen sehen, mit reiner Lebensführung, mit Armut, mit Kasteiung. Ihr könnt einander die Hand geben, du und Andreas. Es ist der gleiche Sauerteig. Der hochmütige alte Mensch, der es unmöglich in seinen Kopf bekommen kann, dass Christi Gerechtigkeit wirklich für einen Sünder reicht und dass man alles hat, wenn man an Christus glaubt. Nachher mit seinem eigenen Anstücken, das heißt Christus, schmähen. Sollen wir durch Armut oder Gehorsam oder Reue oder etwas anderes erlöst werden, dann ist Christus nichts. Hier muss man wählen. Das reine Evangelium duldet nichts anderes an seiner Seite. Aber jetzt mag es genug sein, fuhr er fort. Gott gebe, dass du deinen Bruder Andreas aufsuchtest und ihn evangelisch zu machen versuchtest, statt hier in der Herde herumzuschleichen und einfältigen Christen den Kopf zu verdrehen. Aber so ist das mit euch Schwarmgeistern. Neue Äcker brecht ihr niemals um. Die Papisten lasst ihr in Frieden. Aber wo das Evangelium eine Seele auf bessere Gedanken gebracht hat, da nistet ihr euch ein.
»Wo ist mein Bruder?« fragte der Schreiber, ohne sich um die Zurechtweisung zu kümmern. Offenbar war er auf einen anderen Gedanken gekommen.
»Er soll im wilden Walde herumirren. Zuletzt wurde er bei Rumskulla gesehen. Er war zusammen mit Peter Skegge, der den Vogt zu Fagerhult erschoss. Mager war er und blickte wild um sich. Sonst war er gesund.«
Der Schreiber war sehr nachdenklich geworden. Er trat zu der Alten, die sich schon lange an den Tisch gesetzt und schmunzelnd die streitenden Männer beobachtet hatte, während sie ihr Leinenzeug nähte. »Lebt wohl, Mütterchen, und Gottes Frieden«, sagte er. »Jetzt muss ich an meine Arbeit gehen. Versucht, heute Abend zu kommen.« Mutter Trude nahm herzlich Abschied, aber gab kein Versprechen. Der Schreiber verneigte sich steif vor dem Pfarrer. »Das ist freilich nicht geglückt«, dachte er, als er die Treppe hinunterging. »Jetzt verdreht dieser Peter Knutzern ihr wieder den Kopf.« Er führte das Pferd auf die Straße hinaus, schwang sich in den Sattel und ritt rasch zur Stadt hinunter. Die Luft war jetzt völlig durchwärmt. Nicht einmal dort, wo eine Kellertür offen stand, fühlte man noch die feuchte und scharfe Winterkälte. Er genoss die Wärme und das Volksleben, das sich jetzt ungehemmt vor den Kaufläden mit einem Schwarm halbnackter Kinder, grunzenden Schweinen
und pfeifenden Gesellen ausbreitete.